Es ist Donnerstag, der 4. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, ich grüße Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent beim Stern. Herr Mölling, Pomp in Peking, Störsignale in der EU, Katz und Maus im Polarmeer. Es war und ist viel los diese Woche. Wollen wir ein bisschen versuchen zu sortieren. Starten müssen wir wohl mit den Bildern aus China, die gerade sicher auch die allermeisten Hörerinnen und Hörer noch vor Augen haben. Chinas Staatschef Xi Jinping hat Hof gehalten. Und wie, muss man sagen? Zum 80. Jahrestag des Siegs über Japan im Zweiten Weltkrieg hat er die Anführer von ein paar Dutzend befreundeten und alliierten Ländern in Peking und Tianjin um sich geschart. Darunter Wladimir Putin aus Russland und Kim Jong-un aus Nordkorea. Das war auch das erste Mal, dass diese drei Diktatoren sich zu dritt getroffen haben. Anwesend waren aber auch, und das ist schon bemerkenswert, die Staatschefs Indiens, Indonesiens und Malaysias, also ziemlich große Länder mit globalem Gewicht. Und aus Europa her immerhin auch zwei, der Slowake Robert Fico und Serbiens Regierungschef Vucic. Es gab eine, das sind die Bilder, ziemlich beeindruckende Militärparade. Laserwaffen, nuklearbestückbare Interkontinentalraketen, riesige Unterwasserdrohnen, also eine wirkliche Show of Force Chinas, die da vor den Kameras ausgerollt wurde. Und dann gab es ein Gruppenbild von Xi mit seinen internationalen Gästen. Und dazu schrieb ein Kommentator, wie ich fand, ganz plakativ, wenn man China hier rausrechnet, schrieb der, dann repräsentieren die alle zusammen nur 6% der Weltwirtschaftsleistung. Das mag ja hinkommen. Aber die Frage ist ja, kann uns das in Europa wirklich beruhigen? Oder umgekehrt, wie bedrohlich ist diese chinesische multipolare Weltordnung, die Xi da offenbar anstrebt, Herr Mölling?
Ja, also sie ist eben wahrscheinlich eben nicht multipolar, ne? Denn die Gäste, die da gekommen sind, da kann man sagen, wir haben sozusagen einen, wenn Sie so wollen, Diktator mit Weltrang, und das ist Xi. Der spielt in der eigenen Klasse. Und Putin und Kim Jong-un spielen dann vielleicht eher in der Regionalliga, also sind sicherlich nicht so ausgestückt, und das zeigt auch auf das Machtverhältnis oder auf das Binnenverhältnis unter diesen drei Akteuren eigentlich. Ne, Russland, das schrittweise in die Abhängigkeit Chinas gerutscht ist, Nordkorea, das da eigentlich schon sehr lange ist, und dann noch zwei Europäer, die noch mit am Katzentisch sitzen. Das ist im Grunde genommen die Lage zurzeit im Binnenverhältnis. Ich glaube, das wichtigste Signal, das da passiert ist, ist, dass der indische Premierminister Modi tatsächlich da gewesen ist, weil das einen Bruch bedeutet mit den Annäherungsversuchen an die USA. Also wirklich einen krassen Bruch bedeutet. Da hatten die USA, glaube ich, mehr drauf gehofft. Und Donald Trump hat es wirklich wie der Elefant im Porzellanladen geschafft, Indien in Richtung dieses so symbolhaften Gipfels zu treiben, und hat damit die Symbolik dieses Gipfels noch erhöht. Und wirklich nicht überhöht, sondern wirklich erhöht. Weil natürlich in Gefolgschaft dessen auch unsere deutschen nationalen Pläne, ne? Also wir hatten ja überlegt, in bestimmte Kooperationen auch mit Indien auch im Bereich Rüstung einzusteigen. Dahinter muss man wahrscheinlich jetzt erst wieder ein Fragezeichen machen. Das ist sozusagen so ein Schneeballeffekt, der daraus letztendlich resultiert. Nichtsdestotrotz ist die Tatsache, dass sich da dieses Konglomerat bildet, auch wenn es die Wirtschaftsleistung vor allen Dingen von China abhängt, natürlich schon was, wo man sich überlegen muss, was für eine Weltordnung wollen die, und wie gehen wir damit eigentlich um? Und wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass sie da alle tatsächlich so beisammen sind? Und was machen wir darauf jetzt in der Zukunft? Ich glaube, das ist noch nicht angekommen. Und dieses Mal würde ich sagen, diese Bilder sollte man tatsächlich ernst nehmen, weil da so viel drinne steckt, vor allen Dingen auch von den neuen Staaten, die mit dabei sind. Letzter Satz, Indonesien lange Zeit lang und auch bis heute noch ein wichtiger Partner Deutschlands im asiatischen Raum. Den zu verlieren wäre, glaube ich, eine fatale Situation, in der wir auch ein fatales Zeichen, wo wir im Grunde mit unserer westlichen Diplomatie stehen.
Zurück nach Mitteleuropa. Heute kommen in Paris der deutsche Bundeskanzler, der französische Präsident, der britische Premier, der NATO-Chef und EU-Kommissionschefin von der Leyen zusammen. Es geht weiter um die Diskussion um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Aber vielleicht gehen wir, bevor wir auf das, was da heute ansteht, eingehen, nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, was die letzten Tage passiert ist. Es gab ja einigen Ärger, und zwar nach einem Interview, was Ursula von der Leyen der Financial Times gegeben hatte. Und da hatte sie gesagt, Zitat, es gebe bereits recht präzise Pläne, wie Truppen aus anderen europäischen Ländern, also anderen als der Ukraine, einen Waffenstillstand dort absichern helfen könnten. Dass sie das so offen gesagt hat, hat Russland offenbar gestört. Jedenfalls wurde kurz danach die GPS-Navigation von von der Leyens Flugzeug beim Landeanflug in Bulgarien gestört, und zwar offenbar von Russland. Das sagen Leute, die es wissen müssen, ziemlich offen. Aber auch Verteidigungsminister Boris Pistorius in Berlin wirkte deutlich angefasst, so sehr, dass er dann öffentlich darauf hingewiesen hat, dass Ursula von der Leyen in ihrer EU-Funktion beim Thema Verteidigung ja ihre Kompetenzen überschreitet, wenn sie über solche Dinge redet. Wie deuten Sie dieses Kuddelmuddel, Herr Mölling?
Ja, also man kann nur sagen, Pistorius hat recht und er musste so handeln. Und umgekehrt, wenn von der Leyen dieses Statement nicht gemacht hätte, hätte es auch diese Retourkutsche aus Berlin nicht gegeben. Also, weil in der Sache ist es eine Kompetenzüberschreitung. Tatsächlich, die Europäische Union spielt hier keine Rolle. Das hat allerdings auch der Spiegel in Deutschland falsch zitiert. Von der Leyen hat offensichtlich zumindest im FT-Interview gesagt, europäische und nicht EU-Truppen. Aber wichtig ist zu unterstreichen, die Europäische Union spielt hier keine Rolle und hat auch gar keine Kapazität, weder Kompetenzen noch Kapazitäten, so etwas überhaupt irgendwie durchzuführen oder auch nur militärisch zu denken. So, das ist, glaube ich, der erste Punkt. Deswegen musste der Verteidigungsminister, als er darauf angesprochen wurde, das natürlich zurückweisen. Das gehört sich quasi so, weil sonst hätte man es akzeptiert. Es hat natürlich auch deswegen die Notwendigkeit der Zurückweisung gegeben, weil es innenpolitisch in Deutschland einfach so eine heikle Geschichte ist. Ne? Wir eiern um diese Frage schon das zweite Mal drumherum. Das erste Mal war am Anfang dieses Jahres, da war es noch nicht so offensichtlich, aber die Frage, was sind wir denn bereit zu tun, die läuft relativ schnell auf diese Frage Boots on the Ground hinaus, auch wenn das vielleicht nicht die wichtigste ist, ist sie von der Symbolik der Bereitschaft, was bin ich bereit einzusetzen, eine ganz wichtige Frage. Und da kommt die Bundesregierung ins Schlingern. Das haben wir jetzt über die letzten Wochen gesehen, dass man sich da versucht, um die Antwort drumherum zu drücken. Was natürlich gleichzeitig aber ein wirklich fatales Signal eigentlich ist, ne? Nach innen wie nach außen hin. Aber deswegen, ich glaube, das erklärt erstmal Boris Pistorius Reaktion.
Also er hat das da öffentlich versucht, soweit es geht möglich einzufangen, abzuräumen. Man kann sich aber doch, und dann kommen wir zu dem, was da heute in Paris möglicherweise oder möglicherweise auch nicht ansteht. Man kann sich ja doch des Eindrucks nicht erwehren, dass da hinter den Kulissen in Europa gerade einiges passiert. Vielleicht muss man sagen, mehr als die deutsche Politik den Bürgern oder die Koalitionäre einander öffentlich zumuten wollen. Der Spiegel schreibt jetzt heute Morgen, Berlin bietet der Ukraine Sicherheitsgarantien an, und unsere Podcast-Kollegin Miriam Holstein, die nächste Woche ja auch wieder an dieser Stelle zu hören sein wird, schrieb gestern auf stern.de, dass in deutschen Militärkreisen mehrere sehr konkrete Szenarien diskutiert würden, wie das gehen könnte mit solchen Sicherheitsgarantien der Europäer. Und so schrieb sie, die verschiedenen Szenarien gingen also offenbar bis dahin eine ganze Bundeswehrdivision, das wären dann so um die 20.000 Mann, zur Absicherung eines solchen Waffenstillstands, wenn er dann kommt, abzustellen. Zwar nicht auf ukrainischem Territorium, sondern wohl in Polen. Aber das wäre ja ein Riesenschritt für Deutschland.
Das stimmt. Also das wäre von der Signalwirkung hier, was man in der Konsequenz bereit ist zu tun. Wer A sagt, muss auch B sagen, wäre das sehr viel. Das ist erstens. Zweitens, all das stünde aus der militärischen Perspektive immer noch unter dem Vorbehalt, dass die Amerikaner mit dabei wären. Ansonsten wäre das weder technisch-logistisch noch politisch-militärisch leistbar, was man da machen würde. Der wichtigste Punkt, glaube ich, ist aber, dass es eben, eigentlich ist die kausale Logik genau umgekehrt, weil man offensichtlich in Berlin glaubt, dass man der Bevölkerung diese Frage und die Realität nicht zumuten kann, hat man die deutschen Vorschläge offensichtlich wieder zurückgezogen. Wenn man jetzt die Geschichte, das ist schon jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch, weiterspinnt, dann hat es gestern oder vorgestern einen Artikel gegeben, ich glaube gestern, von Kuleba, dem ehemaligen Außenminister der Ukraine, der gesagt hat, wir brauchen keine Bodentruppen aus dem Ausland. Was natürlich so, ne, also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ich glaube, man nimmt da einfach sozusagen den Druck, man versucht den Druck rauszunehmen aus einer toxischen Diskussion, die ist deswegen toxisch, weil sie die Schwäche der Europäer signalisiert in Richtung Moskau. Ne, dass dieses Zerstreiten und das Rumdrucksen über die Frage, was sind wir denn bereit zu leisten, ist natürlich ein Signal der Schwäche, weil man nicht in der Lage ist zu sagen, ja klar, machen wir doch, gar kein Problem. Selbst wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ist die Abschreckungsleistung, die aus dem bisherigen Eiertanz der Europäer rauskommt, die ist neutral bis negativ, wenn man mal so will. Ne? Und dann ist es für die Ukraine besser, dass diese Diskussion gar nicht stattfindet, als dass sie mit einem Schwächesignal aus Europa endet. Nun wird man versuchen, das heute in Paris bei dem Gipfel der Willigen aufzufangen, indem man wie das immer so ist, es gibt ein Stück Papier, das muss beschrieben werden, da wird auch was draufstehen. Aber man wird um diese Frage der Entsendung von Truppen, wird man drumherum eiern oder gar nichts dazu sagen, sondern sagen, das muss und kann die Ukraine selbst vor allen Dingen regeln. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo auch gerade Deutschland signalisiert hat, wir glauben, dass wir das politisch zurzeit nicht durchkriegen oder wir möchten es gar nicht versuchen, hier politisches Risiko einzugehen. Deswegen sind nach meinem Kenntnisstand die Optionen wieder vom Tisch genommen worden.
Also was ist das dann aus Ihrer Sicht letztlich oder was ist die Funktion davon, dass man dann so eine Veranstaltung da heute stattfinden lässt? Merz war ja gerade erst letzte Woche bei Macron. Die haben sich also kürzlich persönlich sprechen können. Da würde jetzt kein dringender Handlungsbedarf, sich schon wiederzusehen. Geht es vielleicht mehr darum, sozusagen dieses Signal der Bereitschaft in Richtung Washington zu senden, in dieser Hoffnung, Trump und die Amerikaner bei der Stange zu halten, als wirklich dann darum, substanziell was für die Ukraine zu tun?
Ja, ich glaube, es ist ja beides miteinander, also es kann miteinander verbunden sein im besten Fall. Ich glaube, wir müssen uns nochmal sozusagen, wir müssen nochmal rauszoomen und mal gucken, auf welcher Umlaufbahn wir hier gerade sind. Wir sind quasi noch in einem Folgeprozess oder sozusagen auf dem Rest eines 360-Grad-Vollkreises, den wir gerade geflogen sind, von Alaska und Washington und der ganzen Diskussion von Witkoff, der möglicherweise wieder nicht richtig zugehört hat oder weiß ich nicht, was auch immer passiert ist. Und letztendlich wir hier, wenn man so will, einen diplomatischen Unfall oder eine diplomatische Geisterfahrt losgetreten haben. Mit der Idee, jetzt würde es dann doch plötzlich der Frieden ausbrechen. Und das hat die Europäer in einen Spagat reingezwungen, auf der einen Seite zu sagen, ja, total super Sicherheitsgarantien, um Donald Trump bei der Laune zu halten und gleichzeitig den Punkt, das war ja für Merz auch so wichtig, zu sagen, wir brauchen da aber die Amerikaner mit an Bord, das durchzuhalten. Und ich glaube, wir sind jetzt wahrscheinlich im finalen Akt, in der letzten Kurve dieser Volldrehung, die wir da einmal gemacht haben, die in der Konsequenz bedeutet hat, viel heiße Luft, Zeitgewinn für Russland, Sanktionen aus russischer Sicht erstmal abgewendet, keine Diskussion mehr über Sanktionen oder sonst irgendwas. Und heute Morgen, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Nachrichten hieß es dann, dass Russland natürlich diese Art von Sicherheitsgarantien komplett ablehnt und damit ein kooperativer Ansatz von vornherein im Grunde genommen eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf, in die Tonne getreten worden ist. Nicht, dass wir das nicht alle sozusagen so haben kommen sehen, aber man muss fairerweise da auch mal unterstreichen, die Regierungschefs sind gezwungen, an diesen Punkten auch eine solche Art von doppeltem Spiel zu spielen, im Sinne von in Richtung USA und Washington zu signalisieren, ja, finden wir alles super, Aber zu wissen, dass das im Grunde genommen ein Kartenhaus ist, das schnell wieder in sich zusammenbricht. Und da, letzter Satz, sind wir, glaube ich, jetzt in der Abmoderation dieser ganzen Geschichte, weil natürlich auch die Frage der eigenen persönlichen Risiken für die einzelnen Staaten jetzt nach vorne gekommen ist. Und die sagen, nee, sorry, da steigen wir jetzt, können wir nicht mit einsteigen oder wollen wir nicht mit einsteigen.
Werbung. Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand. Werbung Ende.
Also auch nicht nur Staaten wie Deutschland, sondern eben auch Frankreich, Großbritannien, also die anderen, die mitziehen müssten letztlich außer uns.
Genau, alle die man sonst noch bräuchte, können nicht oder wollen nicht. Man muss auch da sehen, Frankreich und Großbritannien sind jetzt nicht die größten Truppensteller potenziell, wenn es um Landstreitkräfte geht. Ne?
Aber natürlich schon bemerkenswert, weil dieses doppelte Spiel, so sehr das dann notwendig sein mag und nachvollziehbar sein mag, wie Sie beschreiben, ist natürlich für die normalen Bürger ziemlich schwer zu durchschauen und es werden dann immer wieder Erwartungen geweckt, die nachher enttäuscht werden. Und das hat natürlich, hinterlässt ja eine Wirkung. Deswegen finde ich gut, dass Sie das nochmal so plastisch erklären und auf die Weise nachvollziehbar machen. Ich würde gerne noch einen Szenenwechsel machen. Und zwar habe ich mich diese Woche ein bisschen gewundert, wie wenig bei einem anderen was los war, Schlagzeilen es gab über interessante Ereignisse im Meer vor den Lofoten, also vor Nordnorwegen. Dort übt gerade ein NATO-Verband, zu dem unter anderem der amerikanische Flugzeugträger Gerald R. Ford gehört. Auch norwegische Schiffe sind dabei. Und dann rief die NATO am Sonntag offenbar ziemlich ad hoc mindestens ein Dutzend Spezialflugzeuge da in den Norden. Einige sind extra aus Sizilien dann wohl dahin verlegt worden, andere kamen aus Norwegen, aus Schottland. Und der Grund war, dass die NATO offenbar ein oder mehrere russische U-Boote in der Nähe des Flugzeugträgers vermutet hat. Und dann werfen diese Flugzeuge irgendwelche Bojen ab, die ins Meer sinken und Schallwellen suchen sollen, um diese U-Boote zu finden, die man sucht. Ist sowas bei solchen Manövern für Militärs, Herr Mölling, erstmal Business as usual, kann sowas vorkommen? Oder ist, was sich da vor den Lofoten jetzt in den letzten Tagen abgespielt hat, doch auch ein Symptom für unsere unsicher werdenden Zeiten?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen beides. Ne? Also die Reaktion ist, glaube ich, in Anführungsstrichen normal, dass wenn man Hinweise auf diese U-Boote findet, dass man dann versucht, die aufzuklären. Ja, und das macht man dann, ne, mit solchen Sonarbojen und diesem ganzen Kram. Ob das jetzt eine Überreaktion gewesen ist, ob das auch der Versuch gewesen ist, an Russland zu signalisieren, wir sind ja sehr wachsam und wir können letztendlich auch auf dieser Ebene einen Show of Force machen. Ne? Denn wenn sie das alles zusammenziehen, damit zeigen sie ja auch, was sie in der Lage sind, erstmal sichtbar für uns beide sichtbar dahin zu bringen. Und sie werden wahrscheinlich auch die Russen dann in der Lage sein, wissen zu lassen, wie schnell sie wie viel aufgeklärt haben. Einfach als Signal nach dem Motto, ne, also wir haben euch im Blick. Das Gebiet ist extrem sensibel, weil, ich gucke jetzt sozusagen, rechts oben hier bei mir ist die große Karte Europa. Und da haben sie den Nordatlantik, das Nordmeer und dann irgendwann Richtung Nordpol und dahinter kommt dann irgendwann Kanada. Also, ne, was ich damit sagen, sind zwei Dinge. Die Welt geht weiter und der Ozean dort ist riesig. Russland hat in der Vergangenheit immer wieder seine Nadelstichstrategie in den Nordatlantik und das Nordmeer ausgedehnt und ist letztendlich da durch die Gewässer durchgefahren, teilweise, glaube ich, auch durch britische Gewässer. Und die Briten hatten große Probleme, diese Schiffe zu begleiten und sie aufzuklären, weil es so ein riesiges Seegebiet ist und die Briten, wie auch die Norweger, ihre Kapazitäten zur Aufklärung runtergefahren hatten. Und jetzt mit der wachsenden Aktivität der Russen und der Sensibilität, die zurückgekehrt ist für diese Route, hat man zu kämpfen, damit das im Grunde genommen wieder in den Griff zu kriegen. Letzter Satz, warum ist das so wichtig? Das eine ist die geostrategische Lage Richtung Alaska und die Frage, was passiert da in Zukunft? Gibt es da sozusagen eine Passage, wo man durchfahren kann? Und das andere ist, das ist letztendlich auch die Passage für amerikanische Streitkräfte und Versorgungsgüter. Solange wir daran glauben, dass die Amerikaner noch zu Hilfe kommen, müssen sie über den Atlantik kommen, wenn sie nicht die Klamotten vorstationieren. Und deswegen ist und bleibt das die Achillesferse des transatlantischen Bündnisses, wenn es um Reinforcement, also um sozusagen Verstärkungskräfte aus Nordamerika geht. Und deswegen sind wir hier zurück zu einem Katz-und-Maus-Spiel, das man wunderbar in solchen Filmen wie Roter Oktober schon angedeutet hat.
Und fast zeitgleich zu diesen Meldungen um das Manöver und den Flugzeugträger, da vor den Lofoten kam ja auch die Meldung, dass die britische Rüstungsindustrie den größten Auftrag zum Schiffsbau ihrer Geschichte bekommen hat von Norwegen. Volumen etwa 10 Milliarden Pfund. Und da sollen eben genau 5 oder mehr Fregatten gebaut werden, die dann, was die in der U-Boot-Aufklärung dauert, aber wohl ein bisschen so bis Richtung 2040, bis die dann mal alle fertig sein sollen. Aber gut, dass wir auch in dem Podcast jetzt nochmal in diese Richtung geblickt haben. Wir schauen immer viel, finde ich, Richtung Ostsee, Richtung Baltikum, auch Richtung Schwarzes Meer. Aber was da oben im Nordmeer stattfindet und wie zentral das für die europäische Sicherheit ist, ich habe das Gefühl, das gerät manchmal so ein bisschen aus dem Blick.
Das stimmt total, auch gerade weil die Norweger so ein kleines, sympathisches Volk sind, vergisst man die Aufgaben, die da zu stemmen haben in Richtung Nordmeer. Das ist ein riesiges Gebiet und die kratzen sich wirklich am Kopf, wie sie das hinkriegen sollen. Bleiben dabei immer sehr cool, aber man merkt, dass sie da doch schon mehr und mehr concerned sind, was die Bewegungen angeht und was den Vertrauensverlust auch in Russland in der Region angeht.
Das war die Lage international für heute. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Gassel.
Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse und bis bald.
Tschüss, bis bald.
Werbung. Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com. Plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.